Wenn ihr schon eine Weile hier zu uns in die CGM kommt, dann werdet ihr festgestellt haben wahrscheinlich, dass wir ein kleines bisschen deutsch sind. Nicht nur von euch als Besuchern, da sind wir sehr international und hier ist auch jeder willkommen, egal wo du herkommst. Aber wir sind ein bisschen deutsch, weil wir nicht so richtig häufig und viel über Geld reden. Ja? Das ist so ein kulturelles Ding. Wir reden nicht hier im Gottesdienst oder in Gottesdiensten über Geld sehr viel, nicht weil wir Angst davor haben oder weil wir nichts zu sagen hätten. Eigentlich ist unser Anliegen, dass wir sagen, wir wünschen, dass jeder hier erstmal ankommen kann und nicht überfordert wird an irgendeiner Stelle. Aber in den letzten zwei Wochen und heute sind wir in einer Reihe, in der wir ganz explizit über Geld sprechen, über Gott und Geld, über die Beziehung zu ihm, unsere Beziehung zum Geld und was es dafür, ja, was es dafür Ideen geben kann. Und vielleicht interessiert euch das, wenn ihr in den letzten zwei Wochen nicht hier wart, dann könnt ihr es gerne auf YouTube nachschauen und hören, was Marlon und Andreas dort gesagt hat. Marlon hatte den Fokus darauf, wie die Bibel über Geld spricht und letztlich darüber, dass Geld eine falsche Sicherheit sein kann oder eine Sicherheit geben kann, die wir eigentlich bei Gott suchen sollten. Und Andreas, einer unserer Ältesten, hat sich in der letzten Woche dann angeschlossen und über den Segen und die Freude des Gebens gesprochen, die man aber ausprobieren muss, um es zu erfahren. Und mir ist wichtig zu sagen, diese Reihe eigentlich ist ja so eine Familienpredigtreihe, also für die CGM-Familie. Und wenn du als Gast heute hier bist, herzlich willkommen. Wir freuen uns über alle, die hier reinschauen. Ich glaube, dass du was mitnehmen kannst heute auf jeden Fall. Die Prinzipien sind gut, aber fühl dich in allem frei. Genauso wie die Familie. Es geht um Herausforderungen, wo wir uns entscheiden dürfen, nehmen wir die an oder nehmen wir die nicht an. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen. Jetzt habe ich gedacht, weil keiner von den beiden anderen, weder Andreas noch Marlon, einen Witz erzählt hat, erzähle ich euch einen. Vielleicht, ich vermute, die einen oder anderen kennen den, ist nicht der neueste. Also, drei Pastoren treffen sich nach einem gemeinsamen Gottesdienst gemeinsam und sie beraten jetzt, was machen wir mit der Kollekte? Ja, also wie teilen wir die auf, wie funktioniert das? Sagt der Erste, pass auf, wir machen das so, wir zeichnen hier einen Kreis auf den Boden, wir werfen dann das Geld hoch und alles, was im Kreis liegt, das ist für Gott und der Rest ist für uns, den teilen wir einfach auf. Sagt der Zweite, ich habe noch eine bessere Idee, wir machen es so ähnlich, aber wir sagen, das Geld, was außerhalb des Kreises liegt, das ist für Gott und das andere ist für uns, das teilen wir uns auf. Sagt der Dritte, ich habe noch eine bessere Idee. Wir werfen einfach das Geld hoch und das, was Gott haben will, das soll er sich nehmen. Also nur damit jetzt hier kein falscher Gedanke entsteht, so ist das bei uns nicht. Das landet alles genau da, wo es sein soll. Und ich soll euch ganz liebe Grüße von Dave für heute schon bestellen. Er hat sich riesig gefreut und für ihn ist eine wichtige Unterstützung. Ich möchte heute über Großzügigkeit sprechen und darüber, was Gott uns an Ressourcen gegeben hat, wie wir dort an der Stelle auch mit Großzügigkeit weiter Segen geben können in diese Welt hinein. Nicht nur für uns und nicht nur in diese Gemeinde, sondern weit darüber hinaus. Und wir haben das gerade eben in dem Video von Dave gehört, der als Missionar in Madrid arbeitet und in seiner Vision hat, andere Menschen zu helfen, wie man von Jesus erzählen kann. Und er gehört zu unserer Partnergemeinde in Madrid, Amistad Christiana. Und wir unterstützen ihn und seine Arbeit, weil wir glauben, dass sie einen richtig guten Dienst tun, Menschen zu erreichen und anderen Menschen zu helfen, über Jesus zu sprechen. Und David hat darüber gesprochen, dass Wachstum im Reich Gottes auch damit zusammenhängt, in welchem Maße Christen bereit sind, zu segnen, finanziell zu geben, großzügig zu sein, Barmherzigkeit zu zeigen, zu helfen, zu unterstützen. Und ich muss sagen, wenn ich die Entwicklung der CGM in den letzten zwei Jahrzehnten sehe, dann bin ich super dankbar, weil ich sehe, dass Großzügigkeit an so vielen Stellen einfach hier, wir reden nicht nur darüber, sondern wir können das praktisch gemeinsam leben. Und das ist mir so wichtig und wert, das nochmal Danke zu sagen, dass ihr großzügig seid, dass ihr gemeinsam euch auf diese Herausforderung einlässt, von eurem Besitz zu teilen und abzugeben. Und nicht nur das mit dem Finanziellen, sondern so viele Leute, die wir haben, die hier sich auch mit ihrer Arbeit und ihrer Kraft reingeben, die bereit sind, sich herausfordern zu lassen. Das ist für mich eine unglaubliche Freude und ich möchte euch Danke sagen. Mit eurer Kraft, mit eurem Know-how, mit eurer Leidenschaft, alles, was dazugehört, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, wir können so viel bewegen und das macht Spaß. Und das ist für mich ja, besonders. Wenn wir über Geld sprechen, ist mir natürlich bewusst, dass diese Gedanken auch herausfordernd sind, vielleicht ärgern können, vielleicht Widerspruch erzeugen. Vielleicht hörst du Gedanken, die du gar nicht hören willst, wo du sagst, ah, das hätte ich lieber nicht gewusst oder da möchte ich mich gar nicht mit befassen. Das ist doch, jetzt habe ich noch ein Problem, was ich gar nicht haben möchte. Aber ich glaube, dass gerade Herausforderungen und über Herausforderungen zu reden, sich herausfordern zu lassen, total wichtig und nötig ist, damit wir in unserem Inneren wachsen können, damit wir auch im Glauben wachsen können. Das merken wir zum Beispiel beim Sport. Wenn du Sport machst, dann weißt du, gerade wenn du ein bisschen älter wirst, dass du dich dehnen musst. Ja? Dein Körper verlangt danach, dass du vor dem Sport und nach dem Sport dich warm machst und danach alle Sehnen und Muskeln dehnst, damit du Verletzungen vorbeugst, die passieren könnten, wenn du einfach loslegst. Und auch wenn dein Körper das vielleicht im ersten Moment gar nicht möchte oder sich unangenehm anfühlt, ist es letztlich was, was dich weiterbringt. Und so ist es auch mit den herausfordernden Gedanken, die wir hier hören. Es geht darum, dass wir uns darauf einlassen und uns auch dehnen lassen. Und so ist das bei vielen Geschichten, die wir in der Bibel lesen. Und vielleicht hast du auch schon mal herausgefunden, wenn du etwas in der Bibel siehst oder liest und du hast eine andere Meinung als das, was da steht und eine andere Meinung und eine andere Sichtweise als die, wie Gott es sieht, dann muss nur einer von euch beiden seine Meinung ändern. Und eigentlich kann sich nur einer verändern. Und das ist nicht Gott. Er verändert seine Gedanken über dich nicht. Er sieht in dir, wenn er dich sieht, sieht er, wie du diese Welt verändern kannst. Er sieht in dir, wie du ein Mensch bist, der diese Gesellschaft verändern kann, der Segen schickt. Und wenn ich das anders sehe, wenn ich klein von mir denke und denke, ah, was soll das überhaupt? So viel zu tun, so viel kann ich doch gar nicht leisten, so viel, wo soll ich überhaupt anfangen? Dann sollte ich damit beginnen, als erstes mein Denken mit seinem Denken in Einklang zu bringen, der zu mir sagt, ey, ich habe dir alles gegeben, was du brauchst, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und mit diesen Gedanken möchte ich euch heute ermutigen und ich möchte insbesondere über drei Stellen in der Bibel sprechen heute. Einmal in Matthäus 28 und dann in der Apostelgeschichte in Kapitel 1 und 8. Und es wird klar werden, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat, der immer noch der gleiche ist, wie der Auftrag, den er seinen Jüngern 1:1 von Angesicht zu Angesicht gegeben hat. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, die Geschichte dieser Welt zu verändern. Und er erwartet von uns nicht, dass wir es aus unserer eigenen Kraft tun, sondern er weiß, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, die Kraft hat, alles zu bewirken, was er von uns sich wünscht und verlangt. Er hat uns diesen Auftrag nicht gegeben, weil wir so talentiert sind oder so besonders, weil wir Dinge gut können. Er hat uns den Auftrag gegeben, weil er uns seinen größten Schatz, den Heiligen Geist, gegeben hat, der uns die Kraft gibt und der es letztlich möglich macht, alles hier in dieser Welt zu ändern und unsere Beauftragung gerecht zu werden. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir unser Denken immer wieder darauf neu besinnen, immer wieder neu lernen, immer verändern, erneuern. Ob es, egal welche Gedanken das sind, über unsere Familie, über unsere Talente, unsere Gaben, alles was sein könnte, wir müssen unsere Gedanken mit seinen Gedanken abgleichen und dann erleben, wie er uns füllen möchte, wie er uns neue Kraft schenkt. Und wenn er uns einen Auftrag gibt, dann tut er das nie, damit wir uns ein bisschen besser fühlen oder gut fühlen. Oder es geht ihm nicht darum, dass wir etwas zu tun haben. Ja? Ich war vor vielen, vielen Jahren, habe ich meinen Wehrdienst bei der Bundeswehr abgeleistet. Das war eine Zeit, die ich auf der einen Seite nicht missen möchte, weil ich viel über unsere Gesellschaft gelernt habe, auch viele nette Kameraden kennengelernt habe. Aber ich habe auch gelernt, dass es Aufgaben gibt, die völlig sinnfrei sind, die man trotzdem machen soll. Grab hier ein Loch, buddel es wieder zu. Sortier diese Schublade mit Schrauben, danach wird sie wieder durcheinander geworfen. Das ist Quatsch, aber Aufgaben, die Gott uns gibt, sind effizient, sie bewegen etwas. Und er sucht das Beste aus für jede Aufgabe. Und wenn er dich ausgewählt hat, dann ist er davon überzeugt und weiß etwas über dich, was du vielleicht selber noch nicht über dich weißt. Und dieses Prinzip sehen wir überall in der Bibel, zum Beispiel in der Geschichte von Gideon im Alten Testament. Israel, ja, ist unterdrückt von den Feinden, sie fangen an, wieder zu Gott zu schreien und Gott begegnet Gideon, einem durchschnittlichen jungen Mann, und gibt ihm den Auftrag, die Israel von den Feinden zu befreien. Und er ist sich unsicher und weiß nicht genau, was er machen soll. Aber er bekommt die Autorität, ein Heer zusammenzurufen, eine Armee von 32.000 Leuten. Und Gott sagt, das ist zu viel. Er reduziert diese Menschenmenge an Soldaten auf 300 Mann. Und er sucht sich nicht die 300 faulsten Männer des Heeres aus, er sucht die wachsamsten und furchtlosesten. Und er gewinnt, aber letztlich ist die Message dieser Geschichte, dass Gott gewinnt mit viel oder wenig. Er gewinnt. Aber es geht bei ihm um die echte Hingabe, um das, was in unserem Herzen ist, in unserer Beziehung zu ihm. Und das, diese Einstellung möchte er in Weltveränderung, Gaben und Güte umwandeln. Und so sucht er jeden Einzelnen von uns, ob wir bereit sind, uns darauf einzulassen, mit allem, was wir haben und letztlich auch mit unserem Geld. Sind wir bereit, diese Ressourcen, die er uns geschenkt hat, für etwas einzusetzen, wo er es multiplizieren kann? Könnt ihr glauben, dass wir hier in Mülheim der Mittelpunkt der Welt sind? Hört sich ein bisschen lustig an, ne? Also vielleicht auch ein bisschen vermessen an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, unsere Bestimmung zu leben, dann kann hier eine Bewegung entstehen, die noch eine größere Veränderung bringt als jemals zuvor. Und ich glaube, dass in der Zukunft von jedem Einzelnen hier bei uns etwas ist, das uns so krass begeistern würde, wenn wir nur wüssten, wo es hingeht. Wenn wir nur wüssten, wie Gott über dich denkt, was er sich vorstellt. Und deswegen möchte ich dich herausfordern, heute als erste Herausforderung, frage doch Gott, wo deine Aufgabe ist. Wo will er dich haben? Was ist dein Platz? Wo will er dich zum Segen für andere gebrauchen, dass sie deine Güte und Freundlichkeit kennenlernen? Bitte Gott doch, dass er dir vielleicht sogar einen Ort aufs Herz schenkt oder einen Missionar oder ein Land aufs Herz legt und du kannst anfangen, für diesen Ort, für diese Person, für diese Situation regelmäßig zu beten. Du wirst ein Teil von dieser Geschichte. Ich möchte euch herausfordern, für Dave zu beten, der tatsächlich eine richtig gute Arbeit macht und du so in seinen Dienst mit hineingehst. Ich starte jetzt mit dem Bibelvers, wo Jesus einen Auftrag an seine Jünger gibt. In Matthäus 28, Vers 18 bis 20 steht Folgendes. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit. Als die Jünger diesen Auftrag von Jesus gehört haben, war ihnen klar, okay, das ist also jetzt unsere Aufgabe. Wir sollen die ganze Welt zu Jüngern machen. Aber die große Frage, die sie hatten, war, wie denn überhaupt? Wie sollen wir sowas machen? Alles, was wir hören und denken in diesem Moment, ist zu sagen, wir wissen, Jesus wird bald wieder gehen. Er will nicht bleiben. Er redet irgendwas von diesem Heiligen Geist. Aber was ist das eigentlich? Jesus ist weg. Wie soll denn dieser Auftrag funktionieren? Mit ihm? Ja klar. Aber alleine? Aber sie bekommen den Auftrag zu warten. Und dann hören sie folgenden Satz von Jesus, kurz vor seiner Auffahrt in den Himmel. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist über euch kommen wird, werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Was Jesus hier macht, ist, er sagt, die Ausgießung des Heiligen Geistes hat genau ein Ziel, und das ist Kraft. Er will uns, euch, mir Kraft schenken. Und diese Kraft ist für Wunder und Durchhaltevermögen. Mit dieser Kraft passiert, ja, werden einfach Ressourcen freigesetzt, die vorher überhaupt nicht da waren. Es geht also darum, dass wir einen Durchbruch mit ihm für die Situation erreichen können. Und wenn der Durchbruch in Form eines Wunders nicht zeitnah kommt, dann braucht es Durchhaltevermögen. Also wenn du viel betest für etwas, was passieren soll und es kommt nicht, dann brauchst du Geduld. Wir müssen aushalten, ohne es alleine tun sollen. Aber wichtig hier ist, der Auftrag der Gemeinde hat sich nie verändert. Der Auftrag, den die Jünger damals bekommen haben, ist immer noch unser Auftrag. Also wenn du nach Gottes Willen für dein Leben fragst, dann wirst du genau hier fündig. Dann wird hier klar, wir sind berufen, dass diese Welt Jesus kennenlernt, dass diese Welt zu Jüngern von Jesus werden. Und wir dürfen darüber sprechen, was wir mit Gott erleben, damit Jesus bekannt wird. Und wir brauchen das nicht alleine zu machen, sondern wir sollen uns auf diese Kraft des Heiligen Geistes verlassen, uns nach dieser Kraft ausstrecken. In der kommenden Woche findet hier die Gebetswoche statt. Und ich weiß nicht, ob du sagst, boah, ich bin voll der Beter, das ist genau die Woche, auf die ich mich das ganze Jahr über freue. Aber ich möchte dich ermutigen, dabei zu sein. Weil ich glaube, dass es eine Woche ist, in der wir ja eine Richtung geben, hier mit dieser, wo wir mit dieser Gemeinde hingehen, in der wir Gott bestürmen, ihn einladen und sagen, hey, wir wünschen uns, dass du jede einzelne Person, jeden Gast, die Leitung, alle Mitarbeiter, die Kinder erfüllst mit deinem Geist, dass hier mehr ist als einfach nur Tradition oder Religion. Und wenn du möchtest, dann lade ich dich ein, auch eben ja diese Hingabe, diesen Schritt der Hingabe zu gehen, morgens um 6 Uhr dabei zu sein oder an den Abenden und Nachmittagen teilzunehmen. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir ihn erleben, wenn wir den Heiligen Geist erleben, wir Mut bekommen, auch diese Welt zu verändern und dabei zu sein. Jetzt lesen wir in der Apostelgeschichte, die haben diesen fulminanten Auftrag bekommen. Sie haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, aber erstmal passiert gar nicht so viel. Sie bleiben nämlich nur in Jerusalem. Da geht eine ganze Menge ab, viele Menschen haben sich bekehrt, sie treffen sich jeden Tag in den Häusern und im Tempel, aber die Umstände verschlechtern sich. Das Leben als Christ in dieser Zeit ist kein Kinderspiel. Und vielen Christen ging es nicht gut, weil sie verfolgt werden. Der Druck wird immer größer, aber diese Verfolgung wird eigentlich zu dem, dass sie diesen Auftrag erst ja, annehmen können oder anfangen umzusetzen, um der Welt von Jesus zu erzählen. In Apostelgeschichte 8 lesen wir von einer Geschichte, wie Stephanus, einer der Nachfolger von Jesus, brutal wegen seines Glaubens getötet wird. Und ein Mann steht bei dieser Lynchung dabei, Saulus, später bekannt als Paulus, und es wird über ihn geschrieben, er hat gefallen an seinem Tod. Und mit diesem Tag, mit diesem Ereignis, setzt eine große Welle der Verfolgung ein, die die ganze Gemeinde von Jerusalem erfasst. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen dann nach Judäa, Samaria. Sie breiten sich überall hin aus, weil der Druck so hoch ist. Ich lese jetzt aus Apostelgeschichte 8, Abvers 4. Die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Endlich passiert das, was Jesus ihnen gesagt hat. Philippus ging in die Stadt Samaria und erzählte den Bewohnern von Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Und darüber herrschte große Freude in der Stadt. Nochmal, in Matthäus 28 kündigt Jesus seinen Jüngern an, was sie tun sollen. Sie sollen in alle Welt gehen, das Evangelium predigen, Nationen zu Jüngern machen. Und er sagte, lehrt sie alles zu halten, was ich euch gesagt habe. Jesus lehrte seine Jünger, wie sie die Kranken heilen sollten, wie sie Tote auferweckten, wie sie böse Geister austrieben. Und das war ein großer Teil von dem, was sie im Everyday Life einfach mit ihm gelernt hatten. Und dann sagt er, wenn ihr einen Menschen zu mir führt, wenn ihr einem Menschen von mir erzählt, dann soll diese Person die gleichen Dinge lernen, die ich euch gelehrt habe. Jesus hatte nicht vor, dass einige Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder jetzt Jahrtausende später der Lebensstil von Christen anders ist, als den, der er am Anfang lebte. Er wollte nicht, dass sich der Lebensstil seiner Nachfolger über die Generation verändert. Bis heute hat er das nicht vor. Aber natürlich haben sich Dinge verändert. Und unsere Vorbilder, die Instruktionen scheinen sich irgendwie manchmal verändert zu haben. Die Art und Weise, wie wir sagen, was ist ein Christ, was tut ein Christ, wie lebt ein Christ? Vielleicht sagst du, ja, hauptsächlich sonntags in den Gottesdienst gehen oder morgens beten, in der Bibel lesen, in der Gebetswoche teilnehmen. Das sind Kennzeichen eines Christen. Aber Jesus sagt, ein Christ tut das, was ich tue. Und das ist unser Auftrag und daran arbeiten wir als Gemeinde, dass wir mehr dahin kommen, das zu tun, was Jesus getan hat. Jesus gibt also diesen Auftrag, in alle Welt zu gehen und dann sagt er ihnen, der Heilige Geist wird auf euch kommen, um euch zu Zeugen machen in der ganzen Welt. Und jetzt einmal, um das einzuordnen zeitlich, als Jesus den Jüngern noch zu den Jüngern spricht, kurz bevor er in den Himmel auffährt, sie erleben Pfingsten, sie erleben den Heiligen Geist. Und Apostelgeschichte 8, wo Stephanus verfolgt wird, getötet wird und sie fangen an, sich zu zerstreuen. Zwischen diesen Jahren oder zwischen dieser Zeit liegen 5 Jahre. Nach 5 Jahren sind alle immer noch in Jerusalem. 5 Jahre später, alle da. Und dann kommt die Verfolgung und die Gläubigen haben eine große Motivation rauszugehen, weil sie natürlich nicht sterben wollen. Sie gehen in alle Welt und predigen das Evangelium. Sie erleben also einen Druck, der sie bewegt, das zu tun, was Gott möchte. Und das passiert in der Geschichte der Israeliten immer wieder. Ja? Ich glaube, das Volk Israel hätte das Rote Meer nach dem Auszug in Ägypten niemals einfach so durchquert. Sie wären nie, wären sie nicht durch die Armee des Pharaos hinten motiviert worden. Das gab ihnen den Mut, auch zwischen diesen Wänden aufs Wasser hindurchzulaufen. Und da ist nochmal ein wichtiger Punkt, den auch Marlon gesagt hat. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass wir nicht versorgt sind. Wir brauchen keine Angst davor, vor dem Feind zu haben, dass wir alleine sind, weil der Herr auch das benutzt, dass wir zu unserem Ziel durchkommen. Jesus gibt uns das Vorrecht, dass wir aus seinem Sieg leben können und den Auftrag erfüllen, dass seine Herrlichkeit diese ganze Welt erfüllt. Und das nennen wir Mission. Das nennen wir, wir haben die Mission, die Aufgabe, die ganze Welt für Jesus zu erreichen. Und das ist das, was wir sind und was wir tun sollen. Jetzt bin ich dankbar für alles das, was wir schon tun und für die Leute, die gehen, aber ich glaube, da ist noch mehr. Wenn wir in Apostelgeschichte 8 das erste Mal sehen, dass die Apostel das tun, was Jesus ihnen aufgetragen hat, dann wird es in Apostelgeschichte 10 nochmal 5 Jahre weiter und 10 Jahre nach Pfingsten kommt der erste Bericht der Bekehrung eines Menschen aus aller Welt. Einer, der vorher nicht in der Nähe war. Sicher gab es schon früher welche, aber hier wird der erste berichtet und das ist die Geschichte vom Hauptmann Cornelius. Ein Mann, der ja, also als Römer für die römische Armee arbeitete und bei dem es so war, dass Gott sich ihm und Petrus in einer Vision zeigt und die beiden zusammenführt. Und Petrus erzählt ihm das Evangelium. Dieser Mann, der mit dem jüdischen Glauben nichts zu tun hatte bis dahin, empfängt den Heiligen Geist mit dem gleichen Ziel und der gleichen Berufung wie Petrus und die anderen Jünger. Alle sollen die Nachricht in diese Welt bringen. Jede Person in diesem Raum hat die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben, weil wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und jeder kann beten, jeder kann die Geschichte verändern, jeder kann Missionen unterstützen. Und ich sage euch das, weil es mir so wichtig ist, dass wir diese Vision verstehen. Unsere Aufgabe ist, diese Welt zu erreichen. Und ich glaube, dazu müssen wir großzügig sein. Weil es natürlich klar ist, dass nicht jeder von uns quasi als Missionar in die Welt hineingeht, sondern wir können Missionare unterstützen. Wir können diese Menschen unterstützen, die diesen Auftrag für uns in der Welt tun. Wenn ich eines Tages im Himmel bin, werde ich sehen, welche Auswirkungen jeder Euro hatte, den ich jemals gegeben hatte. Auswirkungen für die Ewigkeit, wo Menschen, die ich unterstützt habe, die wir unterstützt haben, andere Menschen erreicht haben, die Jesus kennengelernt haben. Und ich finde diesen Gedanken, dass Gott etwas ganz Natürliches, etwas Normales wie Geld benutzt, um es übernatürlich wirksam zu machen, das ist für mich total motivierend und schön. Ich liebe es, dass so etwas ganz Profanes, Einfaches wie Geld, dass er das nutzt, um übernatürliche Geschichten zu schreiben in dieser Welt. Und deswegen finde ich es so cool, wenn wir von Dave hören, wenn wir von der Missionsarbeit in Sambia hören. In 2 Wochen sind hier die Leiter unserer Arbeit in Sambia zu Besuch. Ich liebe es, wenn ich von Judith und Louis in Ghana höre oder von Jonas und Gabi, mit denen wir jetzt beten, dass sie bald wieder in den Niger können. Ich liebe es, von Reuters zu hören oder aktuell von Kathi in Hongkong. Freunde, die sich bewusst waren und zu sagen, wir wollen diesen Auftrag ernst nehmen, in diese Welt zu gehen, zu Menschen zu gehen, mit denen wir normalerweise nichts zu tun haben, damit sie vom Evangelium hören. Und unsere Aufgabe ist es, sie zu unterstützen, auch finanziell zu unterstützen. Und ich wünsche mir, dass jeder, der zur CGM-Familie gehört, jeder, der sagt, ha, das ist hier mein Zuhause, auch ein Teil von dieser Mission wird. Auch das bewusst macht, zu sagen, ja, genau das möchte ich unterstützen, was diese Menschen, diese Familien dort tun, dass wir sagen, sie tun einen Teil des Auftrags, der auch ganz genau für uns da ist. Und auch wenn wir nicht in der Lage sind, jetzt als Personen zu gehen, unsere Jobs aufzugeben oder unsere Familien hier an der Stelle zu verlassen, was keinen Sinn macht, wollen wir diesen Auftrag bewusst annehmen und sagen, ja, wir wollen mit unserem Geld diese Menschen dort unterstützen. Mir geht es null um die Menge des Geldes, was wir dort geben oder was du dort gibst, sondern mir geht es um Langfristigkeit, um Partnerschaft, darum, dass wir das bewusst sehen. Ich wünsche mir, dass wir morgens aufwachen und wissen, wir haben eine Verantwortung. Und diese Verantwortung geht auch in die Welt hinein. Jetzt sind die Jünger 5 Jahre nach dem Auftrag immer noch alle in Jerusalem. Woran lag das? Also warum haben sie nicht sofort gesagt, Jesus hat gesagt, wir sollen hier von Jerusalem nach Judäa, nach Samaria, in die ganze Welt. Warum sind die nicht auf die Idee gekommen, das schon zu machen? Ich kann mir vorstellen, dass daran lag, dass sie gesagt haben, okay, wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Stadt, um Jerusalem. Wir kümmern uns erstmal um das hier, was hier passiert. Und wenn hier alle Jesus kennengelernt haben, dann machen wir uns auf in die Welt. Ist ja viel einfacher, ja? Dann ist erstmal zu Hause alles geklärt haben. Ich glaube bloß, dass sie da eigentlich, dass sie einen Denkfehler gemacht haben. Sie haben sich nicht auf das verlassen, nicht das genau gemacht, was Jesus ihnen gesagt hat. Es gibt einen Satz, den ich gehört habe, der sagt, das Licht, das am weitesten scheint, das scheint zu Hause am hellsten. Wenn du das hier an deine erste Stelle stellst, dann kommst du nicht dorthin oder dorthin. Wenn du das Zuhause auf Kosten des Sendens in den Vordergrund stellst, dann bekommst du nicht das, was du dir eigentlich für das Weite wünschst. Es gibt so ein besonderes Momentum, wenn wir uns in etwas investieren, was nicht alleine nur vor unserer eigenen Haustür ist. Wenn wir uns auf die Mission in dieser Welt auch, wenn wir uns dort investieren und wir merken, wir werden Erfolg auch hier haben, wir werden auch Segen hier erleben. Ich verstehe nicht 100%, wie das funktioniert oder warum das so ist, dass wir uns halt, dass da ein besonderer Segen drauf liegt, wenn wir uns in andere investieren, aber ich sehe und weiß aus meinem eigenen Leben, dass es funktioniert. In der letzten Woche hat Andreas über den Text aus Malachi 3 gesprochen, wo es um den Zehnten geht, um das Opfer. Und dass dort steht, dass Gott unser Opfer, unser Geld, was wir geben, mit 2 Dingen verknüpft. Auf der einen Seite einem offenen Himmel und auf der anderen Seite, dass in seinem Haus genug zu essen sei. Das bedeutet, dass Gott auf der einen Seite uns herausfordert zu geben, mit unserem Geld auch andere Menschen zu senden, damit dort ein offener Himmel, auch ein offener Himmel über unserem Leben ist und dass Versorgung da ist. Um zu wachsen und eine neue Offenbarung von Gott zu bekommen, ist es also nötig, dass wir uns deutlich machen, dass es da Zusammenhänge gibt, wie wir den Einfluss in der Welt wahrnehmen können. Und manchmal ist die Not, die wir vor uns sehen, so groß, dass wir das Gefühl haben, wir können gar nichts tun. Aber ich möchte euch herausfordern, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern dass wir sagen, Gott, wir wollen dir vertrauen. Wir wollen diese Momente, die du uns gegeben hast, oder diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, auch wahrnehmen. Und letztlich haben die Jünger genau das getan. Sie wurden zwar gedrückt durch die Verfolgung, aber sie erlebten in dem Moment, wo sie den Auftrag von Jesus wahrnahmen, ernst nahmen und dort in alle Welt gingen, erlebten sie, wie ein besonderer Segen auf ihnen lag. Und so möchte ich euch ermutigen, dass wenn wir über Mission nachdenken, dass wir nicht sagen, das ist der Auftrag von Dave, von Judith und Louis, von Vetters im Niger oder Reuters in Peru. Alles, was mit Mission zu tun hat, das können die mal ruhig machen, ist überhaupt gar kein Problem. Und das hat mit uns ja eigentlich nichts zu tun, außer dass wir einmal im Monat eine Kollekte für sie sammeln. Ich möchte dich herausfordern, dass du dir innerlich bewusst wirst, dass alles das, was Gott dir gegeben hat, auch diesen gleichen Auftrag hat. Dass Menschen in dieser Welt Jesus Christus kennenlernen. Nicht nur Menschen in Mülheim oder in Essen oder in Duisburg, sondern Menschen über diese Stadtgrenzen hinaus. Und wir haben dieses wunderbare Privileg, dass wir Missionare haben, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Und unser Auftrag ist es, dass wir sie versorgen, für sie da sind, dass wir für sie beten, dass wir sie nicht alleine lassen, dass wir sie anrufen oder einfach Kontakt mit ihnen haben und nicht sie einfach nur dorthin schicken und zu sagen, ach schön, wenn ihr wieder da seid, sondern dass wir uns selber herausfordern, zu sagen, was sie dort machen, ist ein Teil des Auftrags, den Jesus auch mir gegeben hat. Und ich wünsche mir, dass sich das auf vielen neuen Ebenen zeigt, dass wir uns herausfordern lassen und erleben, wie Jesus uns gebrauchen will, diese Welt zu verändern. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte Danke sagen für deine Gegenwart hier. Jesus, du sprichst zu uns und so wie du den Jüngern einen Auftrag gegeben hast, ist auch unser Auftrag, in diese Welt zu gehen und Menschen von dir zu erzählen, sie zu Jünger zu machen und sie das zu lehren, was du deinen Jüngern gelehrt hast. Und vielen von uns ist das eben nicht möglich. Wir sind jetzt hier und ja, wollen das in unserem Umfeld leben, aber wir wollen ganz besonders für unsere Missionare beten, die in dieser Welt sind. Wir wollen sie segnen und dir danken dafür, dass sie diesen Auftrag bekommen haben und losgegangen sind. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass du uns klar machst, wie wir an diesen Projekten teilhaben können. Sei es durch finanzielle Unterstützung, sei es durch Gebetsunterstützung oder auch diese persönliche Beziehung, die wir mit ihnen haben. Dass wir erleben, dass du durch uns und das, was du uns geschenkt hast, auch diese Welt veränderst. In deinem Namen. Amen.